Ja, frei sein, frei leben. Wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich nicht Freiheit in seinem Leben? Oder reagiert jemand gerade allergisch auf Freiheit? Gibt es gerade Ausschlag oder so? Oder bekommt man gerade Bibel, wenn man das hört? Ich denke nicht. Ich werde jetzt mal behaupten, man kann fast nicht frei genug sein. Und um Freiheit wird es in diesen 8 Predigten gehen, die ich heute die erste darf haben. Wir wollen miteinander anschauen, was die Bibel eigentlich über Freiheit sagt oder wie die Bibel Freiheit versteht. Und das tun wir vor allem mit dem, dass wir das Volk Israel begleiten. Wir werden uns sehr stark auch im Alten Testament bewegen. Israel ist ja lange Zeit ein Sklavenvolk in Ägypten gewesen. Und sind dort von den Ägyptern unterdrückt worden, ausbeutet worden. Sie absolut, Ägypten ist das Zeichen der Bibel vor Gefangenschaft und vor Unfreiheit. Und er hat sie Gott befreit. Und als er sie hat befreit hat, musste plötzlich Israel lernen, was es bedeutet, frei zu sein und in dieser Freiheit jetzt so wirklich zu leben. Es war gar nicht so einfach gewesen. Leute, die lange unterdrückt sind, auf einmal zu begreifen, was ist jetzt Freiheit und wie lebt man das? Und wir werden sehen, überzeugen, dass die Geschichte von Israel ganz viele Parallelen hat mit unserem eigenen Leben. Viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, die Israel hatte, um mit so frei zu leben, mit denen kämpfen wir auch jeden Tag. Die Realität, befreit zu sein, aber dann auch frei zu leben, das ist manchmal eine Differenz, die uns Mühe macht. Die neue Freiheit von Israel war auch mit einer neuen Identität verbunden gewesen. Mit einem neuen Verständnis, wer bin ich eigentlich? Um die Freiheit Und mit dieser Freiheit zu leben, hat Israel ihre Sklavenidentität ablegen. Und das hat auch viel mit dem Denken zu tun, wie wir uns selber sehen oder wahrnehmen. Und Israel hat das nur können, indem, wenn man etwas ablegt, muss man wieder etwas nehmen. Indem, dass sie ihre Identität entdeckt oder angenommen haben, die Gott ihnen gegeben hat. Nämlich, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern jetzt sind wir Gottes Volk. Sie mussten also lernen, mit anderen Worten sich zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das müssen wir auch, wenn wir wirklich frei leben wollen. Und schon sind wir mitten im Thema von heute. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Jetzt will er wieder nicht. Ja, klar, wenn ich ihn nicht anlasse, will ich auch nicht. Noch einmal. Könnt ihr mir drücken? Es geht um eine neue Freiheit und um neue Identität. Freiheit und Identität gehören immer zusammen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wir können nicht wirklich frei leben, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Das ist nicht möglich. Aber seine Identität zu kennen, ist gar nicht so einfach. Vielleicht kennt ihr das, ich nenne das der Blick am Morgen in den Spiegel. Oder? Also, da geht man so ins Bad, oder? Vielleicht so... Wer ist das? Bin das wirklich ich? Sehe ich so aus am Morgen? Oder? Das ist der Blick, der Morgenblick in den Spiegel, wo man sich plötzlich fragt, wer ist das da innen? Was hat das mit mir zu tun? Und nicht nur der Morgenblick in den Spiegel wirft manchmal Fragen nach unserer Identität auf, erklüpfen wir manchmal, sondern so geht es uns auch, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Hey, so wie der oder die. Hey, so möchte ich eigentlich auch sein. Oder das, was wir in den Medien konsumieren, oder? Das, was wir da sehen, was auf uns einprasselt, stellt unsere Identität in Frage. Genauso eben, was wir das Gefühl haben, wie andere uns sehen. Wie nicht auf euch wirken, das macht etwas mit meiner Identität. Aber auch Ereignisse im Leben. Man war immer gesund, auf einmal bist du krank. Eben hast du Migräne plötzlich. Oder du verlierst deinen Arbeitsplatz. Eine Ehe zerbricht. Du verlierst einen geliebten Menschen durch den Tod. Und dann kommt die Frage wieder ganz neu auf, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich am Montag nicht bügeln kann? Und jetzt bin ich einfach daheim. Und neue Lebensabschnitte fordern uns immer wieder raus, unsere Freiheit zu definieren. Jahr aus, Jahr ein, bist du am Montag in die Bude, ins Büro und plötzlich bist du pensioniert. Oder plötzlich hast du ein Kind und merkst, jetzt bin ich immer für mich, vielleicht noch ein bisschen für meine Frau verantwortlich gewesen, und jetzt macht es oder? Und wer bin ich eigentlich? Was macht mich wirklich aus? All das wirft Fragen nach unserer Identität auf. Und es kann uns auch verunsichern. Damit wir nicht ein Spielball werden von unseren eigenen Gefühlen, von den Meinungen von anderen, von Lebenssituationen, müssen wir wissen, wie Gott uns sieht. Wer wir in Gott sind. Und sonst fallen wir nämlich immer wieder schnell so in zwei Extreme rein, wenn wir in den Spiegel schauen. Dann geht es uns vielleicht wie dem Mann. Wer ist er jetzt wirklich? Oder mir geht das ja auch so. Man kann da so in den Spiegel schauen und dann mal so, hey, vor der Seite sehe ich aus wie George Clooney. Ist euch das auch schon aufgefallen? Aber einfach noch ein bisschen schöner und kräftiger, oder? Also, hey, ich bin schon ein rechter Silberrücken. Ich bin also wirklich ganz, also, hey, kein Wunder, komme ich bei den Frauen so gut an, oder? Aber es kann anders aussehen. Leck, bin ich ein Würstchen. Das ist ja nichts mehr. Dafür ist hier zu viel. Und schon wieder ein Bibeli und heute Abend möchte ich mich doch mit dem Vreneli treffen. Nein, oder? Also, versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nicht wissen, wer wir in Gott sind, dann kommen wir immer wieder in so ein Extrem. Entweder werden wir stolz auf Engel, eben so, so wie ich, solltet ihr alle sein? Oder haben wir so das Gefühl, oh nein, ich bin der Kleinste, ich bin einfach nichts. Und wir können immer wieder in diese Extreme hineinkommen. Um nicht in die Extreme hineinzukommen, brauchen wir die Verbindung mit Gott. Müssen wir lernen, wie er uns sieht. Und das können wir nur in Beziehung zu ihm, in Verbindung mit ihm. Ohne die Beziehung kommen wir immer wieder ins eine oder das andere Extrem. Und das kann sich auch verändern im Laufe des Lebens. Identität ist also nicht etwas Statisches, es ist etwas, das uns immer wieder beschäftigt. Nicht nur Teenager, bis ins hohe Alter. Ich möchte euch jetzt, mit euch jetzt in den Spiegel von Gott schauen. In Gottes Spiegel. Das ist nicht ganz so wie der da. Für mich ist Gottes Spiegel immer wieder die Bibel. Wenn wir sehen wollen oder herausfinden, wie Gott uns sieht, wer du in Gottes Augen bist, musst du die Bibel aufschlagen. Und das dürfen wir heute Morgen miteinander tun. Und das Erste, was wir sehen, wenn du in Gottes Spiegel schaust, wenn das Gott, und du siehst da rein, dann sehe ich einen erwählten Mensch. Ein Mensch, der gewollt ist. Das zeigt mir der Spiegel von Gott. Du bist erwählt. Die, die eine Bibel bei sich haben, oder vorne bei der Stuhl, 5. Mose, im Alten Testament, Kapitel 7, ich lese mal Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Ein heiliges Volk. Wow! Ich denke, wir können uns nicht vorstellen, was das für Israel, was die Worte haben, bedeutet. Nach all diesen Jahren als Sklaven, Menschen von der zweiten Gesellschaft sein, sagt Gott, du bist mir ein heiliges Volk. Den habe ich erwählt, den habe ich wollen. Israel ist schon fast 40 Jahre in Freiheit. Und Gott sagt das immer und immer wieder zu ihnen. Weil sie es immer wieder hören müssen. Das stärkt unsere Identität, wenn wir hören, wie Gott über uns denkt. Wie Gott uns sieht. Immer wieder hat Gott Israel gesagt, schaut in den Spiegel. Und der, den ihr im Spiegel seht, der ist erwählt. Den wollte ich. Und das dürfen auch wir tun. Immer wieder. Erwählt sein heisst einfach ausgedrückt, ich entscheide mich für jemanden. Ich entscheide mich für jemanden. Zu jemandem Ja sagen, die Person annehmen mit ihren Stärken und Schwächen. Einfach sagen, die will ich. Ich denke, alle die, die verheiratet sind, haben das mindestens einmal in ihrem Leben gemacht, oder? Hoffentlich. Und haben nicht gesagt, hey, die wollte ich, aber, ich weiß ja nicht, ob das der Fred gemacht hat. Marlies, die wollte ich, aber das und das von dir wollte ich dann nicht, oder? Dann nimmst du das Gesamtpaket, oder? Dann gibt es einfach Marlies einiges so und so hat man sie. Also ich habe das mit meiner Frau so gemacht, ich habe einfach so genommen, oder sie hat mich genommen. Aber das ist erwählen. Erwählt sein bedeutet für erwählt, aber auch, du bist gewollt. Das ist jemand, der dich will. Für jemanden bist du wichtig. Genau danach sehnen wir Menschen uns doch. Dass jemand Ja sagt zu uns. Dass jemand uns annimmt. Wir haben Angst vor Ablehnung. Oder auch verlassen zu werden. Sitzen gelassen zu werden. Das ist für uns richtig traumatisch. Und lässt uns nicht frei leben. Vielleicht kennen das einige noch Schulsport. Wenn man Mannschaften gemacht hat, oder? Was war die grösste Sorge? Vielleicht vor allem von denen, die vielleicht nicht so sportlich waren. Dass man nicht am Schluss gewählt wird, oder? Es ist so demütigend, wenn man am Schluss noch übrig bleibt und ja, ich nehme noch den Kari. Ja, super, ja. Wir hast ja müssen, nein, ich bin noch der Einzige, oder? Also, das tut weh. Oder auch, wenn alle um uns herum ihren Prinz oder ihre Prinzessin haben gefunden und kommt echt meine auch noch mal vorbei, oder? Also, wenn man einfach irgendwo, man steht einfach wie auf dem Abstellgleis. Es tut weh. Aber die gute Nachricht ist, wenn du in Gottes Spiegel schaust, Gott sagt zu dir, ich will dich. Du bist erwählt. Du gehörst mir. Ich weiss jetzt, Theologen und Exegeten unter uns, die müssen nicht ihr Mauchli zurückhaben. Die denken vielleicht, hey, also so kann man es nicht sehen. Das ist doch exegetisch nicht richtig. Gott redet hier zum Volk Israel. Kann man den Vers einfach so auf uns übertragen heute? Geht das überhaupt? Und die Frage ist durchaus berechtigt, die würde ich auch stellen. Klar ist, dass Gott in erster Linie hier mal zu Israel redet. Das ist ja so. Aber durch Jesus Christus gelten die Worte heute Morgen dir und mir. Gott hat Israel erwählt, nämlich mit einem Plan. Er macht ganz klar, wenn man die Verse in gesamtbiblischen Kontext stellt, hat Gott gesagt, durch Israel soll die Welt erkennen, wer ich bin. Durch Israel soll die Welt erkennen, dass sie jeden Mensch will. Das war von Anfang an sein Plan. Gott ist es immer um die Rettung von allen Menschen gegangen. Also um dich und mich. Lang bevor nämlich Gott die Worte hier zu Israel gesagt hat, hat er zu Abraham geredet. Und hat gesagt, Abraham, durch dich soll einst die ganze Welt gesegnet werden. Durch ein Nachkommen von dir wird in dieser Welt Rettung bringen. Und dein Nachkommen ist Jesus Christus. Durch ihn gelten die Worte, die Gott hier zu Israel sagt. Du bist ein Weltsvolk. Du gehörst mir, können ja uns heute Morgen hier gelten. Darum hat der Apostel Petrus, der noch jüdisch war, ein Anhänger von dem Volk Israel zu Nichtjuden, die folgenden Worte geschrieben. Im 1. Petrus, Brief, Kapitel 2, Vers 9, ich lese jetzt 10 auch noch gerade. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Die Verse machen klar, dass das, was Gott zu Israel sagt, auch uns heute gelten kann. Wenn wir das durch Jesus annehmen. Du bist erwählt. Gott will dich. Es liegt in der Natur von uns Menschen, dass wenn wir gewählt werden, zum Beispiel gerade beim Schulsport, die wird immer zuerst gewählt, dass man auch ein bisschen stolz werden kann. Dass man sich auf das Mal ein bisschen besser fühlt, auf die eben anschauen, die am Schluss noch bleiben. Aber dem schiebt Gott hier gerade einen Riegel im nächsten Vers, im Vers 7. Er sagt nämlich da zu Israel, 5. Mose 7, Vers 7, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt.
denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern.
Was will Gott hier eigentlich dem Volk sagen? Oder auch uns heute Morgen? Seine Erwählung hat nichts mit unseren Vorzügen zu tun. Wenn du erwählt bist heute Morgen und das bist, hat es nicht damit zu tun, weil du so gut bist. Weil du irgendetwas geleistet hast, weil du etwas spezielle Verdienste in deinem Leben hast. Seine Erwählung ist kein Ort auf unserer Brust, der uns stolz werden lässt. Es ist ein reines Geschenk. Die Bibel nennt es einfach Gnade. Ein unverdientes und ein nicht verdienbares Geschenk. Etwas, das du nicht verdienen kannst. Gott gibt es uns einfach. Er ist souverän. Er erwählt und schenkt uns das. Eine Erwählung sollte uns darum nie stolz werden. Nur dankbar. Da ist jemand, Gott selber, der zu dir sagt, ich will dich. Kannst du dir das vorstellen? Gott sagt heute Morgen zu dir, ich erwähle dich. Ich habe dich wollen. Ich will dich. Du bist von Gott gewollt. Das ist ein Teil von deiner Identität. Und das macht die Identität stark. Du bist gewollt, heute Morgen, so wie du bist. Da bleibt einfach noch die Frage, warum will Gott uns überhaupt? Schauen wir noch einmal in seinen Spiegel, da finden wir die Antwort. Was sehen wir in Gottes Spiegel, warum er uns will? Wir sehen, du bist geliebt. Ich werde Vers 8 lesen. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott erwählt aufgrund von seiner Liebe und Treue. Weil er uns liebt und weil er zu seinem Wort steht, weil er Abraham hat gesagt, durch dich wird die ganze Welt gesegnet werden. Er hält sein Wort. Darum erwählt er uns. Gottes Handeln, egal was Gott tut, ist immer von seiner Liebe und Treue geprägt. Immer. Manchmal fällt uns das schwer zu glauben, vor allem dann, wenn Gott Sachen tut oder zulässt, die wir nicht einordnen können. Und dann fragen wir, liebt Gott uns wirklich? Warum lässt er dir das zu? Ich weiss nicht, wie dir das sieht, ob der Mann da auf dem Bild liebenswürdig drin schaut. Also, ich finde, der schaut überhaupt nicht liebenswürdig drin. Das ist jetzt nicht so ein Typ, der ich sagen wow, ein richtiger Sympathiebolzen, oder? Wie der da in den Spiegel schaut. Aber bist du und ich liebenswürdig? Also, keine Angst, ich sehe hier ganz viele liebenswürdige Leute von mir. Die Frage ist, warum sind wir liebenswürdig? Warum soll Gott uns lieben? Und jetzt vielleicht in diesem Moment denkst du an die Fehler in deinem Leben. Falsche Entscheidungen. Versagen. Sünden. Und dann kommt die Frage auf, wieso soll Gott mich lieben? Also ich hatte die Frage schon gehabt, ganz ehrlich. Er hat doch keinen Grund. Aber echte Liebe, die göttliche Liebe, braucht keinen Grund. Die braucht es gar nicht. Gott liebt uns Menschen nicht. Kein einziger Mensch, weil wir liebenswürdig wären. Sondern er liebt uns, weil das sein Wesen ist. Er ist Liebe. Er liebt dich bedingungslos. Und seine Liebe macht dich liebenswürdig. Und befeigt dich, auch wieder andere Menschen zu lieben. Gott ist der Ursprung von aller Liebe. Und das lesen wir in diesen ganz bekannten Versen, wenn man ein bisschen mit der Bibel vertraut ist, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Ich lese mal 8 bis 10. Dort steht, sagt der Johannes uns, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat.
Nicht du, nicht ich haben Gott zuerst geliebt. Gott liebt uns nicht, weil wir ihn lieben. Sondern wir können Gott höchstens lieben, weil er uns zuerst geliebt. Wir können Gottes Liebe, oder wir brauchen Gottes Liebe, nicht von unserer Liebe zu ihm abhängig zu machen. Das ist sie nämlich nicht. Gott liebt uns einfach, weil er Liebe ist. Du bist geliebt. Und wenn wir das begreifen, verändert die Liebe alles. Sie tut wirklich unser Denken auf den Kopf stellen. Die Geschichte von Israel kann durch Gottes Liebe auch in unserem Leben sich wiederholen. Aus Sklaven werden freie Menschen. Menschen, die aus dieser Liebe herausleben. Die, wenn sie in den Spiegel schauen, können sagen, ja, ich bin geliebt. Auch wenn ich vielleicht nicht einmal einen anderen Menschen liebe, aber weil Gott mich liebt, ich bin geliebt. Seine Liebe macht wirklich frei. Gottes Liebe verändert, wenn wir die annehmen, verändert, wie wir Gott sehen. Aber auch, wie wir uns sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Und auch, wie wir andere Menschen sehen. Denn was für dich gilt, du bist geliebt, gilt genauso für jeden Menschen, wo wir begegnen. Jeder Mensch, den wir treffen, ist genauso von Gott geliebt, wie du und ich gehen. Und das sollte etwas mit uns machen, wie wir miteinander umgehen. Wie wir auch mit anderen Menschen umgehen. Und ich denke, das ist der wichtigste Teil von unserer Identität. Das Wissen, du bist geliebt, ich bin geliebt von Gott. Brauchst du einen Beweis oder eine Bestätigung für seine Liebe? Also ich brauche das immer wieder. Und ich weiss, inzwischen bin ich genug lang verheiratet, dass es nicht reicht, am Hochzeitstag zur Frau zu sagen, ich liebe dich. Sie gehört das ab und zu gerne auch noch zwischendurch. Aber ich denke, der grösste Beweis, den Gott uns gibt, ist wirklich das Kreuz dahinter. Dort, wo Jesus für uns sein Leben hat hergegeben. Wo er alles hat gegeben. Einfach, weil er uns liebt. Durch das Leben, durch das Sterben und durch die Auferstehung von Jesus Christus beweist Gott dir und sagt Gott zu dir heute Morgen, ich liebe dich. Und zwischendurch tut er, das ist nicht das Einzige, das ist für mich einfach so das Wichtigste, das grösste Zeichen, das Kreuz. Und wenn das uns nicht mehr begeistert, dann haben wir noch nicht ganz begriffen, was Gott wirklich für uns dort an diesem Kreuz hat. Was es ihnen kostet. Aber auch das, was wir heute Morgen in den Zeugnissen gehört haben, die Gebetserhörungen, das sind so Beweise von Gott in unserem Alltag. Ich liebe dich. Ich bin da für dich. Aber an dem sollten wir es gleich nicht abhängig machen. Weil wenn die mal ausbleiben, liebt Gott uns nicht. Was bleibt schlussendlich, ist das Kreuz. Das ist der stärkste Beweis. Das ist der Anker, der uns immer wieder sagt, ich liebe dich. Du bist geliebt. Echte Liebe sucht immer das Beste für einen Geliebten. Und das ist auch bei Gott so. Liebe kann nicht zuschauen, wenn der Geliebte unterdrückt wird oder sich unfrei fühlt, leidet. Und darum sagt Israel hier in diesem Vers 8, darum habe ich dich erlöst. Darum bin ich gekommen, habe dich aus der Gewalt der Ägypter befreit. Habe ich dich zu mir gezogen. Und was Gott für Israel hat, hat er für uns genauso getan durch Jesus. Darum ist Jesus an diesem Kreuz gestorben. Für uns aus unserem Ägypten zu befreien. Ich weiss nicht, was dein Ägypten ist, wo du gefangen bist. Ich weiss nicht, für was du könntest ein Sklave sein. Einfach, wo du unfrei bist. Aber genau dafür ist Gott gekommen. Ist Jesus auf die Welt gekommen. Seine Liebe will uns immer zu sich ziehen. Und wir lesen das, dass Jesus für uns das hat da. Nur ein Beispiel, Kolosserbrief, einer von meinen Lieblingsbriefen im Neuen Testament, Kolosser 1, 13 und 14, dort lesen wir von dem, was Jesus aus Liebe für uns hat da. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Das redet von Freiheit hier. Genauso wie Gott Israel hat aus Ägypten befreit und zu sich gezogen, zieht er uns durch das, was Jesus für uns hat, aus unserer Schuld, aus unserer Verlorenheit raus, aus der Finsternis raus und bringt uns in seine Gegenwart, in sein Licht hinein. Und sagt uns, das tue ich für dich aus Liebe. Ich liebe dich. Das darf unsere Identität sein. Du bist geliebt. Das ist das, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir in Gottes Wort hineinschauen. Du bist erwählt, du bist geliebt. Und das ist ein fester Bestandteil von unserer Identität, wer wir sind, wenn wir das annehmen. Aber wenn wir noch genauer heranschauen, noch ein bisschen mehr in den Spiegel hineinschauen, dann sehen wir noch etwas anderes. Und das wollen wir jetzt noch lesen in den Versen 9 bis 11. Du bist schon herausgefordert. Du bist erwählt, du bist gewollt, du bist geliebt, aber du bist schon herausgefordert. Ich lese noch die Versen 9 bis 11. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. So bewahre nun das Gebot und die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Ich weiss nicht, wie es euch bei diesen Versen geht, wie viel Freiheit da durchkommt. Aber das schauen wir jetzt an. Ich sehe in diesen Versen zwei Herausforderungen, und denen müssen wir uns stellen. Bei der ersten Herausforderung in Vers 9 geht es um eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Noch einmal. Es bleibt, du bist erwählt und du bist geliebt. Aber wie wird die Erwählung und die Liebe in deinem Leben wirksam? Wie wird sie praktisch, erlebbar, erfahrbar, in jedem Tag wieder? Gott hat zuerst all die Worte zum ganzen Volk Israel geredet. Aber im Vers 9 wird es auf einmal ganz persönlich. Natürlich haben die Worte immer noch alle gehört. Und trotzdem fordert der Vers 9 jeden Einzelnen heraus, für sich eine Entscheidung zu treffen. Und er fängt damit, erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist. Erkenne. Wenn die Bibel in so einem Kontext das Wort erkennen braucht, geht es immer um Beziehung. Immer. Erkennen ist in der Bibel ein Beziehungswort. Beim Erkennen geht es nicht nur um ein Wissen, um ein Verwahrhalten, dass wer Gott ist. Oder um einen Kopf glauben, ja, Gott existiert, das glaube ich, ich bin ja nicht Atheist. Es geht um eine persönliche Beziehung mit dem Gott. Es geht darum, Gott eine Antwort zu geben auf seine Erwählung und Liebe. Also ich weiss nicht, ob ihr das mal gemacht habt, ich kann mich gar nicht besinnen, dass ich es mal gemacht habe, wirklich, ich bin nicht so mutig gewesen. Habt ihr schon mal jemandem eure Liebe gestanden? Vielleicht in der Schule, noch so ganz jung und unschuldig, oder? Oder euer jetziger Partner das erste Mal gesagt, ich liebe dich. Was hat er dann erwartet? Also mit schlotternden Knien nehme ich an. Eine Reaktion, oder? Irgendeine Antwort. Und Gott geht es genau so, oder? Also Gott sagt, hey, ich warte, ich liebe dich. Und dann sagen wir so, schön. Okay. That's it. Nein, Gott möchte eine Antwort. Er sagt, ich will Beziehung mit dir. Wie steht es um dich? Lass du dich auf die Beziehung ein? Und genau um das geht es. Gott fordert uns raus, uns auf eine Beziehung mit dem einzulassen. Eine Beziehung wie zu einem guten Freund. Oder eben von einem Sohn, von einer Tochter zu seinem Vater. Und es ist nicht so, dass Gott die Beziehung, die Frage ist nicht, ob Gott die Beziehung will. Er will sie. Die Frage ist, wollen wir die? Lassen wir uns auf das ein? Weil er zwingt niemanden dazu. Im Johannes 1,12 stehen die berühmten Verse, aber so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also die sagen, ja, Jesus, ich will die Beziehung. Ich lasse mich darauf ein. Auch wenn ich vielleicht nicht genau weiss, was das alles beinhaltet, aber ich lasse mich darauf ein. Dann sagt er, dann wirst du ein Kind von mir. Dann gehörst du zu meiner Familie, dann tue ich dich adoptieren. Seine Liebe, seine Erwählung wird in unserem Leben nur so weit wirksam, wie wir uns auf die Beziehung einlassen. Wie wir bereit sind zu sagen, ja, ich will eine Beziehung mit dir, Vater. Echte Freiheit und Identität finden wir schlussendlich immer nur in dieser engen Verbindung mit Gott. Nur in der Verbindung zu ihm wissen wir, was wirklich Freiheit ist und wer wir wirklich sind. Das sehen wir auch in der ganzen Geschichte. Wenn wir die Geschichte von Israel als Volk studieren, wie sie in unserer Bibel geschildert wird, dann sehen wir eins. Jedes Mal, wenn sich Israel von Gott hat abgelöst, ihm den Rücken zugedreht und gesagt, so, wir gehen zu unserem eigenen Weg, dann haben sie ihre Freiheit verloren und ihre Identität. Dann haben sie plötzlich nicht mehr gewusst, wer sie wirklich sind. Und ich denke, das sehen wir auch in unserer heutigen Gesellschaft. Das Suchen nach, wer bin ich? Was macht mich eigentlich aus? Aber Gott weiss auch, dass wir Menschen ein Problem im Umgang mit Freiheit haben. Dass das für uns gar nicht so einfach ist. Und darum haben wir im Vers 11 gelesen, gibt er uns seine Gebote und Ordnungen. Und das ist unsere zweite Herausforderung. Zuerst ist es, uns zu entscheiden für eine Beziehung, ob wir uns auf die Beziehung einlassen. Und das zweite ist dann das Leben nach dem Maßstab, nach dem Gebot von diesem Gott. Viele Menschen glauben immer noch das Märchen vom freien Leben ohne Regeln. Oder? Freiheit heisst keine Regeln. Ich kann einfach tun und machen, was ich will. Und ich behaupte sogar, der Teufel hält das Märchen am Leben. Er profitiert davon. Weil die ganze Menschheitsgeschichte zeigt uns eins. Ohne Regeln gibt es keine Freiheit, nur Chaos. Dann herrscht plötzlich das Gesetz vom Stärkeren. Das mag für die Starken mal das cool sein. Oder? Die haben eher Freiheit. Oder? Die Ellbögeln machen und tun. Die Starken und Frechen profitieren. Aber die Mehrheit bleibt auf der Strecke. Auf einmal gibt es wieder Herren und Sklaven. Zwei Gruppen. Und das hat nichts mit Freiheit zu tun. Und wenn sich dann alle gleich verhalten, jeder Ellbögelt und jeder will nur seinen Vorteil rausholen, dann gibt es Krieg. Und Krieg hat nie etwas mit Freiheit zu tun. Das macht immer gefangen, das ist immer zerstörend. Gottes Regeln sind keine Spassbremsen oder Einschränkungen von unserer Freiheit. Ganz im Gegenteil, seine Ordnungen haben immer das Ziel, unsere Freiheit, die er uns schenkt, zu bewahren und unsere Identität als seine Kinder zu stärken. Gott geht es immer zuerst nicht um Regeln, nicht um Ordnungen, sondern um Beziehung. Und dass eine Beziehung funktioniert, braucht es auch gewisse Regeln. Jede Beziehung, die funktionieren soll, funktioniert mit gewissen Abmachungen, mit gewissen Regeln, sei das zwischenmenschliche Beziehungen oder auch Beziehung zu Gott. Für das vielleicht besser einzuordnen, wann hat Gott seine Gebote dem Volk Israel gegeben. Was ist zuerst gekommen? Erlösung, oder? Gott ist nicht gekommen, der Mose nach Ägypten, wo die Israeliten noch gefangen waren und hat gesagt, wisst ihr was, euch wollt ihr erlösen. Ich führe euch aus der Gefangenschaft raus. Hier sind meine Regeln. Er hat gesagt, er hat sie zuerst rausgeführt, bedingungslos sie angenommen und hat gesagt, damit die Beziehung zwischen euch und mir, aber eure Beziehungen untereinander funktionieren, dass ihr wirklich heute die Freiheit leben könnt, gebe ich euch Gebote. Die Gebote ermöglichen eine tiefere und verbindlichere Beziehung zu Gott und zueinander. Bei den Geboten, auch im Neuen Testament, ist das nicht anders.
Wir haben vielleicht ein bisschen weniger Gebote als die Juden hatten. Aber trotzdem leben wir nicht ohne Gebote als Christen. Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Man muss sagen, hey, jetzt wird es gefährlich, du redest von Gebot, das ist gesetzlich. Sondern es hat mit Gehorsam zu tun. Und als Christ halte ich nicht Gottes Gebot, damit ich in den Himmel komme. Weil damit wir in den Himmel kommen können, da hat Jesus alles da. Das muss ich nicht ergänzen, indem ich noch ein guter Mensch bin. Aber dass die Beziehung kann funktionieren zwischen mir und Gott, aber auch untereinander, für das braucht es gewisse Regeln und Abmachungen. Und das sagt Jesus selber, ich möchte dazu nur eins, das wichtigste Gebot im Neuen Testament lesen, wo Jesus uns selber gibt, Johannes 13, Vers 34. Lesen 35 auch noch. Ich gebe euch ein neues Gebot. Also Jesus sagt hier nicht, ich gebe euch einen Tipp. Das ist noch so ein guter Hinweis, oder? Also wenn ihr das ein bisschen beachtet, geht es noch geringer. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe hilft uns, als Befreite frei zu leben. Stellt euch wirklich vor, wie würde unsere Gemeinde aussehen? Oder was würde es verändern, wenn wir einander wirklich so lieben, wie Gott uns liebt? Wenn wir miteinander so umgehen würden, so geduldig, so gnädig, wie Gott mit uns umgeht. Und er sagt, damit eure Beziehung untereinander funktionieren kann, damit ihr auch wirklich frei leben könnt, gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. Und ich habe euch geliebt, ich habe euch die Liebe gegeben. Und jetzt könnt ihr einander lieben. Das Gebot bewahrt unsere Freiheit, die Gott uns schenkt. Und es stärkt unsere Identität, wenn wir einander lieben. Du bist erwählt und geliebt und herausgefordert, dich auf die Beziehung mit Gott einzulassen, aber auch nach seinen Maßstäben zu leben. Gerade nach dem Vers von Johannes 13, 34, liebet einander. Ich möchte euch einladen, in der kommenden Zeit mal einen Versuch zu wagen. Ihr habt sicher alle einen Spiegel daheim. Ich habe leider nicht so einen grossen, schönen daheim. Vielleicht geht der Badzimmerspiegel. Nehmt doch einen Zettel oder verschiedene Zettel und klebt die einfach einen Spiegel mal mit dem Wort erwählt, geliebt und herausgefordert. Und leset das, wenn ihr am Morgen so ein bisschen verschlafen in den Spiegel schaut, wenn ihr ein bisschen Zweifel habt, wer bin ich eigentlich? Es ist einfach so, erwählt. Gott will mich, ich bin gewollt. Und dann kannst du lesen, und ich bin geliebt. Aber jetzt bin ich auch herausgefordert, dementsprechend heute zu leben. Also die Lippenstift brauchen, da habe ich nicht so Erfahrung. Die können es natürlich auch mit dem Lippenstift herschreiben, oder? Da könnt ihr eurem Partner eine Freude machen, oder? Ich liebe dich. Und er aber auch, du bist erwählt, du bist geliebt, aber du bist herausgefordert, mich zu lieben. Könnt noch eine kleine Message verstecken. Und dann könnt ihr jeden Morgen könnt ihr so den Tag starten. Und ich bin überzeugt, mit der Zeit wird es euer Denken verändern. Es wird etwas mit eurer Identität, wie ihr euch selber seht, wird das etwas ausmachen. Das Wissen, ich bin geliebt, ich bin erwählt, aber ich bin herausgefordert. Probiert es doch einmal aus. Lasst euch einfach mal darauf ein. Spiegel nehmen ja hat jeder und statt sich dann selber nur im Spiegel anschauen, kann man das immer und immer wieder mal lesen. Ich möchte abschließen. Freiheit, vielleicht darf die Band schon langsam sich vorne machen und da sich Platz verschaffen, da ich das so ein bisschen versperrt habe. Freiheit und Identität gehören immer zusammen. Sie sind miteinander verbunden. Und Freiheit, das ist genau das, was Gott uns durch Jesus Christus schenken will. Freiheit und Identität. Durch Jesus sagt Gott uns, ich habe dich erwählt, ich will dich und du bist geliebt. Aber du bist zugleich auch herausgefordert, dich immer wieder zu entscheiden, nehme ich das an. Die Erwählung, die Liebe von Gott. Lasse ich mich auf die Beziehung ein. Aber das kann Teil von deiner Identität sein. Du bist gewollt und geliebt.
Und das darfst du dir immer wieder sagen. In Zukunft, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du dich anschaust, kannst du dir sagen, hey, ich bin gewollt, ich bin erwählt, ich bin geliebt. Meine Identität finde ich und habe ich in Jesus Christus. Das bin ich. Ich möchte noch beten, aber nach dem Gebet dürfen wir miteinander ein Lied singen, wo ich finde, es passt einfach super. Ich glaube, es ist eine Weltpremiere, oder? Ich weiß nicht, ob das Lied, ich glaube, das Lied ist noch nie in Schweizerdeutsch übersetzt worden. Und da das Team hat sich so Mühe gegeben, das zu übersetzen. Und es heisst einfach, durch den weiss ich, wer ich bin. Und das ist genau um das, was so geht. Frei sein, frei leben. Durch den Gott weiss ich, wer ich bin. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir ganz fest danken sagen, dass du jedes Einzelne, das heute Morgen hier ist, willst. Dass du jedes, was erwählst und sagst, den will ich, weil ich dich liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lasst erkennen, wer wir sind in dir. Dass wir sagen können, ich weiss, wer ich bin, weil ich weiss, wie Gott mich anschaut. Hey, du weißt, gibt Menschen vielleicht heute Morgen, die mit ihrer Identität kämpfen, die irgendwo kämpfen damit, sich unfrei zu fühlen. Wenn ich von dieser Freiheit in dir erlebe. Und ich möchte dich bitten, dass du gerade diesen Menschen besonders ihre Identität in dir wirklich stärkst. Danke, Vater, ist deine Liebe zu uns nicht von unserer Liebe zu dir abhängig. Danke, hast du durch Jesus alles da, was nötig war, damit wir wirklich dürfen deine Kinder sein. Damit du uns erwählen kannst, damit du uns lieben kannst, damit wir eine Beziehung haben zu dir. Danke dürfen wir in dir erkennen und lernen, wer wir wirklich sind. Amen.